Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hi ihr Lieben und wie schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mit der heutigen Folge möchte ich gerne auf eine Stelle aufmerksam machen. Und zwar ist es eine Stelle in der geschäftsführenden Position auf dem Karlserlebnishof auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und zwar ist es nicht weniger die Stelle von Robert Dahl selber. Deswegen ist er auch heute zu Gast. Und wir beide sprechen in der ersten halben Stunde über die Entwicklung vom Karlserlebnishof. Also wie hat das damals mit der allerersten Erdbeerbude angefangen? Welchen Jahresumsatz gibt es heute? Ich kann es euch schon mal verraten. 150 Millionen. Wie viele Angestellte gibt es derweil in der Hochsaisonzeit? Das möchte ich euch auch verraten. 4.750. 400 Hektar werden angebaut. Und noch viel, viel mehr Fakten und geschichtliche Entwicklungen erzählen wir euch in der ersten halben Stunde. In der nächsten halben Stunde gehen wir dann genauer auf die Position ein. Und zwar, ich wiederhole es nochmal, die geschäftsführende Position in Rövershagen am Standort Rostock, falls ihr nicht wisst, wo das ist, und erzählen, welche Aufgaben dazu gehört, welche Person Robert genau sucht für diese Stelle, welcher Charakter, welche Eigenschaften, wie viel Vorwissen, wie viel landwirtschaftliche Erfahrung muss die Person mitbringen und. Für mehr Informationen hört euch am besten die gesamte Folge an. Wenn ihr wirklich nur was über die Stelle erfahren wollt, dann switcht schon mal zu der nächsten halben Stunde. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, die gesamte Stunde sich einmal anzuhören, damit man so ein Gefühl auch für Robert bekommt, weil man wird ja auch sehr eng mit ihm zusammenarbeiten. Ja, falls diese Stelle zu euch passt oder ihr jemanden kennt, dann empfiehlt diese Folge oder bewerbt euch einfach selber. Ganz am Ende, deswegen müsst ihr auch bis zum Ende dranbleiben, erzählen wir euch, wie man sich bewerben kann, was da alles zugehört und an welche E-Mail-Adresse man die Bewerbung schicken kann. Ja. Das wollte ich euch sagen. Und jetzt können wir einfach mal reinspringen in das Live-Gespräch. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit Robert und mir. Ja, Robert, wie schön, dass wir sprechen. Ich starte ja immer mit so kleinen, kurzen, flotten Fragen zu Beginn. Und meine allererste Frage wäre, lieber einen Erdbeershake oder frische Waffeln mit Erdbeeren?
Am liebsten im Moment pürierte Erdbeeren einfach, sonst nichts dazu. Also keine Milch, einfach nur Erdbeeren mit einem Pürierstab püriert, so mag ich sie am liebsten.
Okay, also in Richtung Erdbeershake.
Ja.
Du befindest dich auf einem Rummelplatz. Wie entscheidest du dich bei den Fahrgeschäften? Also möchtest du eher in etwas gehen, wo du ganz hoch fährst und tief fällst oder etwas, was ganz schnell ist mit ganz vielen Loopings?
Am liebsten irgendwas, was sich nicht unbedingt um die eigene Achse dreht.
Ja, ich auch.
Weil das ist wirklich für mich ein Graus. Also da, sonst probiere ich eigentlich alles wirklich gerne aus. Also egal, ob so ein Freefall Tower oder auch Achterbahn oder so. Aber wenn es sich so um die eigene Achse dreht, dann das bekommt mir nicht so besonders.
Ja, ich bin immer Taschenträger. Okay. Also wenn irgendwas, was schnell ist. Aber wenn es sich dann auch noch dreht, was ja dann meistens der Fall ist, dann bin ich auch raus. Lieber kleinbäuerliche Strukturen oder Großbetriebe?
Also ich kann mich irgendwie für beides begeistern. Also so richtig ernsthaft für beides begeistern. Ich liebe eigentlich so kleinbäuerliche, hutschelige Bauernhöfe, wo so alles sehr romantisch ist. Und gleichzeitig liebe ich es auch irgendwie anzuhalten auf einer USA-Reise, wenn dann ein 1200 PS Kettenschlepper irgendwie vorbeifährt und da ein Foto von zu machen oder so. Also ich mache beides.
Ja, finde ich gut. Ich finde auch, beides hat eine Berechtigung und ich finde auch, beides hat ja, kann ja familiäre Strukturen haben, ja, also ein Kleinbetrieb und auch ein Großbetrieb.
Klar.
Genau. Also, Robert, vielen Dank, dass ich da sein darf. Für mich ist das heute auch ganz besonders. Zum einen, weil wir heute gefilmt werden und ich habe mir eigentlich extra ein Audioformat ausgesucht, aber...
Um nicht gefilmt werden zu müssen.
Ja, genau.
Ja, das ist nicht so
aber schlimm. Du schaust dir gerne Podcasts an und deswegen haben wir gesagt, hey, dann lass uns das doch auch mal so machen. Aber es ist... zusätzlich noch so besonders, weil wir heute eine Stelle hier, auf eine Stelle aufmerksam machen wollen, die bei dir frei wird. Und ich hoffe, dass unter
ja, beziehungsweise frei wird. Wir hatten ja neulich schon mal kurz so ein Vorgespräch. Mhm. Im Grunde ein Stück weit wird sie ja fast neu geschaffen. Ne?
Ja.
Aber ich mache meine eigene Stelle frei.
Mal gucken. Ja, genau.
Ja.
Aber fangen wir doch mal von vorne an. Stell dich doch gerne mal mit deinen eigenen Worten vor.
Okay, also mein Name ist Robert Dahl, ich bin 51 Jahre alt, bin, wenn mich jemand danach fragt, was ich so mache, sage ich immer gerne, ich bin Erdbeerbauer. Inzwischen sind wir durch die Erlebnisdörfer natürlich auch irgendwie noch Betreiber von Freizeitparks und anderen Dingen, aber die Wurzeln sind die Erdbeeren. Ich komme gebürtig aus Lübeck, mein Opa Karl, also nachdem unser Unternehmen ja inzwischen auch getauft ist.
Ist dein Opa? Ich dachte immer, es wäre dein Vater.
Nee, das ist mein Opa. Ah. Ja, Karl ist mein Opa, der hat vor 101 Jahr, 1921, weil letztes Jahr war unser 100-jähriges Jubiläum, unweit von diesem Ort, wo wir hier gerade sitzen, den Betrieb als Landwirtschaftsbetrieb gegründet. Da war er selber noch sehr jung, 22, 1899 also geboren. Dann 1921, da sein Vater, also mein Urgroßvater, ist im Ersten Weltkrieg gefallen. War also alleine sozusagen da zu Hause ohne Vater und hat dann von der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern hier eine Siedlungsstelle, eine sogenannte, übernommen, 40 Hektar, und hat dort Gemüse angebaut. Also er kam ursprünglich aus Schwerin hierher, hat dann diesen Gemüsebaubetrieb gegründet, hat 5 Kinder bekommen. Einer davon war mein Vater. Von den 5 Kindern, 4 Schwestern noch, also 4 Mädchen, ein Junge. Und Karl-Heinz hieß der, mein Vater, der lebt leider auch nicht mehr inzwischen.
Ja.
Und die sind dann, die 5 Kinder und Opa Karl, 1945 nach Ostholstein geflüchtet, haben dann über Umwege irgendwann angefangen, die Schwartauer Werke mit Erdbeeren zu beliefern. Also ich kürze das jetzt mal alles extrem ab gerade.
Alles gut, man kann dir folgen.
Genau,
das ist interessant, du dann, hast es wahrscheinlich schon oft erzählt.
Deswegen. Ja, ich habe das schon, ich habe ein bisschen
Übung auf jeden Tempo. Fall.
Dann hat mein Vater natürlich irgendwann von meinem Opa Karl den Betrieb übernommen. Und meine Schwester, ich habe noch eine Schwester Ulrike, die hier auch bei Karls mit in der Führung sozusagen von Karls arbeitet. Wir sind dann, wenn man so will, auf dem Erdbeerfeld groß geworden. Ne? Mhm. Also das war so in den 70er Jahren. Ich bin ja 1971 geboren, meine Schwester ist, glaube ich, 2 Jahre älter, 69. Da war mein Vater dann schon der Betriebschef und der Betrieb war damals schon sehr groß geworden, insbesondere für den Schwartauanbau. Bis 89 ging das. Mhm. Ziemlich entspanntes Leben, so im Sommer Erdbeeren, im Winter nichts. Und das war schon sehr gut, konnte man jetzt unbedingt keine Reichtümer mit anhäufen, aber auch irgendwie ganz gut klarkommen. Ne? Mhm. Und dann war aber dieser Change dadurch bedingt durch die Wiedervereinigung, die Mauer fiel Ost-West, aber eben auch in die anderen Ostblock, da sagte man ja damals, Staaten, also wie Ungarn, Tschechien, aber insbesondere Polen. Und das hatte zur Folge, dass weil Polen war ein sehr, sehr starkes Erdbeeranbauland damals, dass dort, also die Industrie in Deutschland konnte dort wesentlich günstiger Erdbeeren einkaufen. Ne? Da wir waren nicht mehr konkurrenzfähig, also bei weitem nicht konkurrenzfähig, mussten uns also neue Vermarktungswege suchen. Und da war mein Vater eigentlich sehr findig und hat durch einen Aufenthalt meiner Schwester in Wimbledon in einer Gastfamilie, war zu einem Tennismatch, Erdbeeren mit Schlagsahne ist heute noch so Tradition in Wimbledon.
Ach, echt?
Ja, das gehört dazu. Okay. So Erdbeeren mit Schlagsahne ist so Strawberry with Whipped Cream. Das ist eine ganz große Sache in Wimbledon. Das sieht man sogar manchmal im Fernsehen bei den Tennismatches und so weiter. Und die wurden verkauft, 1990 war das, aus einer großen runden, aus einem Erdbeerhäuschen, was aussah wie eine Erdbeere. Mhm. Und das hatte dann Ulrike, als sie dann wiederkam, auf dem Foto, damals ja noch kein Smartphone, irgendwie auf den Küchentisch gelegt. Und mein Vater hat das gesehen, sagte, boah, wenn wir solche Dinge hätten, das wäre wirklich in Deutschland auch der Knaller. Mhm. Und dann, ich glaube, 2 Tage später schon, hatte er dann mit dem Autoanhänger sich in Wimbledon so einen Erdbeerstand organisiert. Und er stand dann fortan bei uns in Warnsdorf in Ostholstein auf dem Hof und eine Bootsbaufirma aus Travemünde, weil die sind aus GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff.
Also diese Erdbeerhäuschen?
Ja, die sind wie Boote, die Erdbeerhäuschen. Die wurden dann dort gebaut, zusammen mit einem befreundeten Erdbeerbauern aus Hamburg, Enno Glanz, vom Erdbeerhof Glanz.
Ja,
ja, den kennen ja auch viele.
Vor, ne? Der Hostia, genau.
Und die sind so, die beiden, also mein Vater, Karl-Heinz Dahl und Enno Glanz, hatten so ein bisschen die gleiche Kindheitsgeschichte. Also Flüchtlingskind aus Mecklenburg, dann nach Schleswig-Holstein geflüchtet und Lieferant von den Schwartauer Werken geworden. Mhm. Also die waren schon immer sehr eng miteinander und dann demzufolge natürlich auch dann zusammen Entwicklung von diesem Erdbeerhäuschen. Ne? Und,
ja.
Und dann wurden da die ersten gebaut. So entstand dann diese Erdbeerdirektvermarktung. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt inzwischen gar nicht,
was deine Frage war. Das war aber alles noch dein Vater oder war es das schon du?
Nee, das war, also insbesondere was diese Innovation mit diesem Erdbeerstand angeht, das war wirklich mein Vater. Also ich war da ja noch, ich hatte dann irgendwie eine Obstbaulehre gemacht und war dann ja in Polen, habe da Polnisch gelernt auf so einer katholischen Universität.
Genau, dazu wollten wir jetzt kommen. Erzähl doch mal ganz kurz was zu deinem Lebenslauf. Wann und wie war dein Weg zur Landwirtschaft?
Ja, also es war so, wollen wir sagen, meine schulische Karriere, die war nicht so gut. Also ich hatte das mal auf dem Gymnasium gestartet, aber das war dann nach 2 Jahren auch schon wieder vorbei. Bin dann auf der Realschule gelandet, aber da wurde es eigentlich auch nicht wirklich besser. Mhm. Und habe das dann aber mit Ach und Krach da irgendwie den Realschulabschluss
Wolltest
geschafft.
Wolltest du damals noch Fußballstar werden oder was war wichtig?
Sowas eher nicht. Also so einen gewissen Geschäftssinn hatte ich damals schon. Also dass ich irgendwie versucht habe, immer irgendwas zu verkaufen und ob es jetzt abgeschnittene Kirschzweige, wir hatten damals noch eine Sauerkirschplantage, da haben wir dann mit einem Freund so Kirschzweige zusammengebunden und die an der Straße verkauft und so. Also das war schon eher immer so mein Ding, aber ich war so ein bisschen Spätzünder irgendwie. Also ich habe dann nach der Schule diese Obstbaulehre gemacht in einem kleinen Apfelanbaubetrieb in Eutin, habe dann danach, glaube ich, war ich ein Jahr bei der Marine. Und dann so allmählich war ich schon so ein bisschen wacher im Kopf auch, dass ich dann irgendwie die Dinge etwas klarer gesehen habe und habe dann dieses Jahr in Polen verbracht, um da Polnisch zu lernen, weil wir hatten damals sehr, sehr viele polnische Mitarbeiter. Mhm. Heute auch immer noch, aber nicht mehr so viele aus Polen. Und und dann in Polen, das war 1991 im Sommer, da erreichte mich dann ein Brief von meinem Vater. Mhm. Die haben sich natürlich schon immer so ein ganz klein bisschen Sorgen auch gemacht. Mensch, was wird aus dem Jungen, wenn der irgendwie in der Schule war, nicht so und so. Und hatte dann diese ganze Geschichte von Opa Karl und ihm mir in einem Brief, in einem langen Brief geschrieben, 17 Seiten. Mhm. Man kriegt man von seinen Eltern wirklich selten. Ne? Und ja. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil dann kam dieser dicke Briefumschlag da in Polen an und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ne? Also ja. Brief von meinem Vater. Ne? Also das erste Mal in meinem Leben, glaube ich. Ne? Ja. Und da hat er dann diese ganze Geschichte so mit Schwartau und wie das entwickelt. Und ganz zum Schluss kam er dann immer zu dem Punkt, er sagt, wie wäre es, wenn du nach dem Jahr in Polen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern gehst, da wo wir ursprünglich mal hergekommen sind, und dich selbstständig machst. Und ich hätte da übrigens auch schon 10 Hektar Land und habe hier mal einen kleinen Businessplan. Guck mal, da vorne steht dieses eingerahmte Ding da. Das sind diese letzten beiden Seiten von diesem Brief, von diesem elendig lang. Und da steht die Überschrift oben drüber, Aufbau eines Bärenobstbetriebes in Mecklenburg. Da hatte mein Vater so einen Businessplan, sage ich immer, so sieht ein guter Businessplan aus, wenn ich mal heute mit einer Bank spreche.
Wie hast du dich dran gehalten an dem Plan?
Gut, perfekt. Also besonders steht da ein Satz in Klammern, die endgültige Betriebsgröße wird vom Absatz bestimmt. Der stimmt immer noch. Insofern kein Problem. Ja. Und aber da war dann so das alles schön zusammengefasst mit 576.000 D-Mark Investitionsvolumen. Mhm. Und ich bin dann wirklich von Polen hierher gekommen und genau wo wir jetzt hier sitzen, also ungefähr so 50 Meter weiter hinter uns, hier, das war ein Rapsfeld hier, ne? Also ein 10 Hektar großes Rapsfeld. Mhm. Und ich habe einen DDR-Bauwagen, die sind eigentlich ziemlich genial, das sind so eine 8 Meter langen, kantigen Dinger, die 2 Zimmer haben und da habe ich die ersten Monate drin geschlafen. Das war wirklich, also hier
vor Ort?
Ja. Und, hat unser erster Mitarbeiter damals, Dietmar Engel, der hatte sich dann auf eine Stellenanzeige beworben und so ging das dann los. Und 92, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Also, genau, im Sommer 92 bin ich hier angekommen. Mein Vater hatte schon mit seinen Leuten Erdbeeren gepflanzt im Frühjahr und 93 war dann.
Wie viele Hektar waren das im Frühjahr?
10, okay. Ja, 5 Hektar Honoi, so eine Frühsorte, und 5 Hektar Elsand. Da haben wir beide nicht mehr die Sorten, aber damals waren das die Top-Sorten sozusagen, die man haben konnte, eine frühere, eine mittlere. Mhm. Ja. Und dann und 9 Erdbeerverkaufshäuschen.
Wahnsinn.
Damit
und jetzt
sitzt man
hier in diesem großen Gebäude. Also wie hast du
Aber vielleicht, warte mal, entschuldige, dass ich da nochmal unterbreche, weil das jetzt hier, wir wollen ja auch über diesen Job sprechen nachher. Ja. Was ich daraus so für mich natürlich über die Jahre für Lehren gezogen habe, dass man diese Basisausbildung nicht überbewerten sollte. Weil ich habe schon mir auch über die Jahre, auch wenn ich einen bescheidenen Realschulabschluss nur habe, habe ich mir über die Jahre sehr, sehr viel Wissen angeeignet, durch Neugierde, durch einfach Offenheit und habe noch Sprachen gelernt und so. Also ich bin deswegen, wenn sich bei uns heute einer bewirbt und sagt, ja, aber ich habe keinen so guten Schulabschluss, sage ich, ist mir egal.
Ja.
Also ist mir wirklich egal. Ne? Und also man muss hier nicht mit Zeugnissen herkommen. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht in der Bewerbung. Ne?
Okay, ach, das ist schön, dass du das nochmal sagst.
Ja.
Wie hast du dir denn damals dein berufliches Leben mit 16 vorgestellt?
Gar nicht. Da habe ich 1000 andere Sachen im Kopf gehabt, aber gar nicht an solche Sachen gedacht wie Beruf oder sowas.
Okay, dann ergibt sich eigentlich auch schon meine zweite Frage. Übertrifft dein jetziger Beruf diese Vorstellung?
Ja, es ist...
Oder beziehungsweise hast du dir Landwirtsein so vorgestellt? Das ist vielleicht eine bessere Frage.
Ja, ja.
Und bist du das am Ende überhaupt noch?
Doch, das spüre ich auf jeden Fall, wenn wir so, wenn ich auf dem Feld mal bin und wir am Erdbeerpflanzen sind oder Ernte und so, dann spüre ich das schon, dass ich da so... Das liegt mir auch irgendwie, also dieses Gefühl, und ich mag das
sonst
auch.
Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so gewachsen.
Ja, und mir machen die anderen Sachen hier auch viel Spaß bei Karls, aber so, ich spüre das dann immer, wenn so irgendwie, ich mag das auch so Drainagesachen oder Trecker neue und Maschinen und all sowas, da kann ich mich also auch sehr für erwerben.
Ja. Und jetzt gerade die neuen Roboter, die da draußen schon ausprobiert werden. Wie ist denn dein jetziger Betrieb aktuell aufgebaut?
Wie ist der aufgebaut? Also der Erdbeeranbau spielt natürlich immer noch eine überragend große Rolle. Ne? Wir machen jetzt so inzwischen so 7000 Tonnen produzieren wir pro Jahr an Erdbeeren, die wir zum größten Teil versuchen, also direkt zu vermarkten, in inzwischen 460 von diesen Erdbeerhäuschen und in unserer Marmeladenproduktion. Und dann gibt es ja inzwischen noch unsere Erlebnisdörfer, die halt ein großes Gewicht bekommen haben. 5 Standorte bis dato. Wir wollen auch noch mehr bauen in den nächsten Jahren. Wir haben inzwischen auch einen Hotelbetrieb und natürlich viel mit Gastronomie und so zu tun.
Wahnsinn.
Also es ist sehr, sehr vielschichtig geworden, die Geschäftszweige von Karls. Aber die Erdbeere ist schon noch immer so im Zentrum, schwebt die so rum und gibt uns viel Identität. Also bei allen Themen, die wir sonst auch so bearbeiten und so, die findet man natürlich überall wieder. Aber der Erdbeeranbau mit der Direktvermarktung ist wichtig, auch also vom Umsatz her. Ne? Also wir ist ein gewichtiger Teil vom Jahresumsatz. Wir machen in diesem Jahr, denke ich, so 150 Millionen Euro Jahresumsatz bei Karls. Und der Erdbeerhof hat auch noch da einen gewichtigen Anteil dran. Mhm. Auf jeden Fall auch noch darüber hinaus natürlich einen wichtigen Marketingaspektanteil durch die Direktvermarktung.
Mhm. Und also, ihr macht nur Direktvermarktung, richtig?
Jein, also wir bewegen uns in die Richtung. Also wir würden es am liebsten nur machen. Mhm. Es ist aber ganz schwierig, den Erdbeeranbau so zu konditionieren, dass du immer die richtige Menge hast. Also wenn man dieses volle Vermarktungspotenzial ausschöpfen will, brauchst du eigentlich immer ein bisschen mehr.
Ja.
Das bedeutet auch, du hast dann auch zu viel. Und das zu viel vermarkten wir dann eben momentan auch noch über andere Wege. Ne?
Ja,
und,
also zum Beispiel in Form von Marmelade.
Nee, das meine ich damit nicht. Okay. Dafür bauen wir auch gezielt an für unsere Marmeladenproduktion, weil die ist auch wichtig für unsere Erlebnisdörfer, extrem wichtig. Unsere Marmeladenküchen, ich meine damit zum Beispiel Lebensmitteleinzelhandel, den wir auch beliefern. Wie gesagt, wir machen es nicht so besonders gern. Wir haben auch in diesem Jahr, auch kurios, damals 89 war ja, oder 90 das letzte Jahr Schwartau, wir beliefern in diesem Jahr sogar die Schwartauer Werke mit Erdbeeren. Mhm. Und was eigentlich auch eine schöne Erinnerung sozusagen ist, also wir müssen ja die Felder, wenn wir jetzt sag mal in unserer Direktvermarktung, hier steht eine Schale Erdbeeren vor uns auf dem Tisch und sag mal, der Plan ist irgendwie für morgen 14.665 Kisten in der Disposition mit Erdbeeren müssen gepflückt werden, aber das ist ja eine fixe Menge. Mhm. Wir können nicht einfach dann mehr pflücken. Das bedeutet, aber die Reihen müssen zu Ende gepflückt werden, weil wir können die Erdbeeren nicht einfach hängen lassen, ne? Denn die müssen ja im Rhythmus drin bleiben, damit die nicht in der Qualität irgendwie dunkel werden oder Stellen gammeln oder so. Mhm. Ne? Sprich, wir brauchen also immer noch einen Weg, wie wir auch Erdbeeren darüber hinaus vermarkten können.
Mhm. Ja. Jetzt muss ich unbedingt hier auch mal eine probieren.
Ja.
Aber kannst du uns mal was dazu sagen, wie viele Standorte ihr habt? Und baut ihr auch an jedem Standort Erdbeeren an? Oder ist das hier sozusagen Head of Erdbeeranbau und überall zu den anderen Standorten?
Nein, also die Erdbeeren bauen wir alle hier rund, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Ich sag mal, die weiteste Entfernung sind 10 Kilometer. Mhm. Weil wir haben ja zwei wirklich Riesenherausforderungen im Erdbeeranbau. Ich hoffe, die schmecken, die Sorte Murano heißt die. Die
ich will nur gerade keine Flecken machen.
Schmeckt sie dir?
Ja, sehr gut.
Wir haben also zwei wirklich große Herausforderungen beim Erdbeeranbau. Das eine ist die Wasserversorgung. Mhm. Das heißt also, wir müssen ja die Erdbeeren intensiv mit Tröpfchenberegnung bewässern. Und das passiert aus einem zentralen Regenbecken, ein riesiges Regenbecken, wo wir also im Winter Regenwasser sammeln. Um es.
Die Ostsee.
Leider nicht, weil da Salz drin ist.
Ja.
Ne? Und das ist genau nämlich unser Problem. Also wir haben hier wenig Brunnenwasser, ne? Und sprich, also wir haben dieses Regenbecken. Das heißt, wir müssen eine Infrastruktur um diese ganzen Felder, wir müssen ja auch immer wieder wechseln mit den Beständen von Feld zu Feld, also immer mit dem Wasser dahin, ist ein ziemlich logistischer Aufwand. Und die Erntehelfer. Die Erntehelfer müssen ja irgendwo wohnen, die müssen versorgt werden, die müssen betreut werden. Da gibt es eine Krankenstation und. Also das ist ein riesen kleines Dörfchen innerhalb des Betriebes, wenn man so will. Und das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, dass man das noch an anderen Standorten hat. Und das heißt also, wir sind hier mit den Erdbeeren und nachts liefern wir die Erdbeeren an die Standorte, wo wir sie dann verkaufen.
Und wie viele Saisonmitarbeiter und feste Mitarbeiter habt ihr, damit man mal so ein paar Zahlen gehört
hat? Ja, das ist eine Menge, also unvorstellbar ist das fast. Also ich kriege immer selber einen Schreck. Wir kriegen immer einmal in der Woche ein sogenanntes Mitarbeiter-Dashboard, wo man das also genau gucken kann, in welchem Bereich gerade wie viel Arbeit. Und jetzt, gerade jetzt, wo wir hier heute sitzen, das ist ja, wir sind jetzt Anfang Juli, sind wir sozusagen auf dem Peak und wir sind jetzt irgendwo bei 4.750 Mitarbeitern
im Moment. Wahnsinn.
Ja, und davon... Das sind so, das teilt sich in drei eigentlich große Gruppen ein. Das ist einmal die große Gruppe Erntehelfer. Mhm. Also das Erntehelfer bedeuten also die Leute, die ja die Erdbeeren pflücken und die ganze Crew rund um die Erntehelfer, diese Gruppenbetreuung, auch die ganze Beherbergungsmanagement und so weiter. Die sind also eine sehr, sehr große Gruppe. Dann die ganz große Gruppe Erdbeervermarktung. In diesen Erdbeerhäuschen müssen ja auch viele Leute arbeiten, die Fahrer müssen die Ware dahin bringen und betreuen, da arbeiten so 1600 Leute und der Rest arbeitet in den Erlebnisdörfern. Also ganzjährig, wenn man das jetzt, das war jetzt eine große Zahl, 4.750, aber ganzjährig gerechnet, also die wirklich 12 Monate hier fest angestellt, dauerhaft beschäftigt sind, sind ungefähr 1000.
Und wow, immer noch so
auch
viel.
Auch immer noch 1000, ja, ist viel, ja.
Und ihr habt durchgehend geöffnet, oder?
Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet, genau.
Und kommen ja auch Menschen Weihnachten hin?
Ja, verrückterweise ja. Also auch Heiligabend und auch am ersten und zweiten Weihnachtstag, da machen wir sogar immer Brunch irgendwie. Und wir haben uns, als wir es das erste Mal vor 10 Jahren gemacht haben, gesagt, will jemand am ersten Weihnachtsfeiertag wirklich irgendwo anders zum Brunchen? Ja, doch, ganz viele. Und wir können auch nicht mehr zumachen wegen unserer Hotels. Also weil die Hotelgäste können wir nicht einfach irgendwie vor verschlossene Türen dann setzen oder so.
Was macht denn jede einzelne Abteilung? Also du hast gerade schon drei angesprochen, aber grundsätzlich, wenn man das mal nach oben ausrichtet, gibt es 5 Abteilungen.
Kannst Im Landwirtschaftsbetrieb.
Im Landwirtschaftsbetrieb.
Gibt es 5 Abteilungen, das ist richtig, ja. Mal sehen, ob ich die jetzt zusammenkriege. Also eine, genau. Also eine ist natürlich die Produktion. Das ist ja eine sehr gewichtige Abteilung, logisch, auf dem Feld. Also Pflanzen, Pflanzenpflege, Kulturmaßnahmen. Dann... Wenn denn irgendwann die
Kannst du noch mal kurz sagen, wie viel Erdbeeren ihr anbaut, also in der Hektarzahl?
Ja, das sind so rund 400.
400.
Ja.
Und du hattest vorhin auch schon erwähnt, ihr macht nur Erdbeeren, das heißt, es gibt, ihr müsst sozusagen Felder tauschen.
Wir tauschen Felder mit benachbarten Betrieben, ne, die dann vorher ganz normal irgendwie Feldfrüchte, Getreide, Zuckerrüben oder irgendwas da hatten und dann gehen wir dafür 2 Jahre drauf.
Okay.
Das heißt, auch wenn wir 400 Hektar, wir sagen immer, wir haben 400 Hektar, im Anbau, oder das stimmt eigentlich nicht ganz, weil es sind im Grunde 600 Hektar, weil wir ja 400 Hektar zur Ernte bereitstellen, dann ernten wir die, aber während die 400 Hektar geerntet werden, sind die 200 Hektar, die im nächsten Jahr eingereicht werden, schon gepflanzt und müssen auch mitkultiviert und so weiter werden. Also man hat dann immer so eine Phase im Jahr, wo es eher so um die 600 Hektar sind und im Winter sind es dann 400 Hektar.
Aber es muss sich ja irgendwie lohnen, sonst hättet ihr das ja schon geändert, oder? Also dieses Feldertauschen, Drainage, weiß ich nicht, wie das dann
auch immer. Ja, es ist schon viel im Umbruch. Wir haben ja jetzt auch diese Erdbeeren, die hier gerade auf dem Tisch stehen, zum Beispiel, ich erkenne es an der Sorte, das ist wie gesagt diese Sorte Murano, die kommen aus einer Stellage, wo man also eigentlich ortsfest Erdbeeren anbauen kann, indem man dann eigentlich nur jedes Jahr das Substrat in den Rinnen tauscht. Das hat natürlich auch gewaltige Vorteile. A ist die Produktion pro Hektar wirklich enorm hoch. Und man hat diesen ganzen, dieses ganze Gerödel von Feld zu Feld nicht und Wasser und. Und größter Vorteil aber, wir brauchen dort keine Herbizide, keine Insektizide und nur noch ganz marginal Fungizide, weil die Erdbeeren hängen quasi in der Luft. Weiterer Vorteil, die Erdbeerpflücker pflücken im Stehen.
Ja, das habe ich gesehen, genau.
Und dann sehr viel pro Stunde, verdienen dadurch natürlich sehr gut.
Und ist auch angenehmeres Arbeiten. Also
viel angenehmeres Arbeiten. Und jetzt gerade so 12 Euro Mindestlohn, das kommt jetzt ja also wir sind jetzt ja bei 10,45 Euro. Jetzt ab Oktober, glaube ich, geht das ja auf 12 Euro. Das macht uns schon ein bisschen Kopfschmerzen.
Ja, also ich habe, glaube ich, vor 2 Jahren auf dem Erdbeerbetrieb gearbeitet. Da war es noch 9,30 Euro.
Ja, das ist krass gestiegen. Also wahnsinnig. Es steigt in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Genau. Und die macht uns wirklich auch so ein bisschen schon auch Bauchschmerzen und Kopfschmerzen gleichzeitig. Und diese Stellagenanbaumethode, das ist auch ein Stück eine Antwort darauf. Die ist zwar sehr intensiv und Hightech getrieben, aber vielleicht ist es die Zukunft. Mhm. Wir sind noch so, ich sag mal ganz ehrlich, wir sind noch nicht ganz mit dem Geschmack zufrieden. Mhm. Diese Sorte, die
deswegen hast du mich gerade gefragt.
Ja, deswegen habe ich dich gefragt. Aber es ist gar nicht so einfach, in dieser relativ kleinen Substratrinne, ernten wir da ja auch wirklich viel Erdbeeren und man sieht ja, die sehen ja auch wirklich mega schön auch aus, mhm, also glänzend, groß und so, wie man sich die vorstellt.
Ja.
Aber wir sollen halt auch noch wirklich gut schmecken. Ne? Und das ist so, wir forschen da noch an.
Gehört ja noch so vieles dazu, ne? Wie lange ist sie dann haltbar, wie lange ist sie lagerfähig? Und
das ja, das ist bei uns so jetzt zusammen. Nicht das allergrößte, okay, Problem. Ne? Also mhm, dieses ist im LEH nennt man das ja, also im Lebensmitteleinzelhandel, die reden immer von Shelf Life, ne? Also wir sagen ja 3 Tage Shelf Life. Ich sage, das sind Erdbeeren, keine Kartoffeln. Ne? Also und wir brauchen das nicht. Ne? Für mhm, unsere Direktvermarktung brauchen wir das nicht, weil wir die heute und morgen verkaufen.
Ja, okay. Und, also wir waren bei deinen Abteilungen.
Du hast die Abteilung, erste, wir waren erst bei der Produktion angekommen. Oh, war ja. Zweite Abteilung ist auf jeden Fall Ernte. Mhm. Ne, ganz wichtiger Punkt auch. Eine weitere Abteilung ist die
Logistik.
Logistik, also beziehungsweise eigentlich müsste man jetzt mal, wenn man mal so chronologisch versuche ich es jetzt, okay, mal. Also wir hatten schon bei der Produktion angefangen, jetzt hängen da die roten Erdbeeren dran. Mhm. Dann ist Logistik tatsächlich also Erntemanagement, Logistik wäre dann der dritte Punkt, weil Logistik bedeutet ja, wir haben ungefähr unsere 70 Touren jede Nacht, die wir dann um 22 Uhr fahren, die hier immer los. Und schwärmen dann so in alle Himmelsrichtungen
aus. In Umkreis von bis nach Berlin,
da kenne ich. Dresden, Flensburg, polnische Grenze, also in alle, okay, Himmelsrichtungen, außer die Ostsee, da haben wir keine schwimmenden Erdbeerhäuschen. Aber nach der Logistik ist sozusagen insgesamt der Vertrieb, ne? Also die Betreuung der Erdbeerverkaufsstände, die Standortakquise und so weiter, das ist also dann die Vermarktung. Mhm. Das wäre dann Kategorie oder Abteilung 4. Und Abteilung 5, das ist wirklich eine eigene Abteilung und auch eine sehr herausfordernde Abteilung, ist die Unterbringung unserer Saisonkräfte, mhm, und die Rekrutierung. Ne? Also da haben wir der Bartek Kutzber, der ist da für die Abteilung zum Beispiel verantwortlich und der hat mit seinem Team, das ist ein internationales Team aus, in seinem Büro da sitzen Leute aus Rumänien, aus der Ukraine, aus Polen, mhm, und Kirgisistan. Und die sind den ganzen Winter damit beschäftigt, über unsere Homepage, wir haben so ein Jobportal, also genügend Erntehelfer zu akquirieren, die kennenzulernen, alle Papiere, Arbeitsgenehmigungen, Dokumente, Arbeitsverträge und so weiter zu machen. Das ist wirklich enorm. Das sind insgesamt über die Ernte hin so knapp 2000 Leute, die da akquirieren müssen. Und dann kommen die hierher und müssen vernünftig untergebracht werden. Es muss genügend warmes Duschwasser.
Wir müssen versorgen die sich endlich selber? Können die hier irgendwo einkaufen? Wie kommen die da hin?
Ja und nein. Also Mittagessen kommt von uns.
Ja.
Ne, das, wir kriegen das auch angeliefert, aber wir bereiten das dann auf und geben das dann an die Leute aus. Hm. Frühstück und Abendbrot machen die selbst. Die haben in ihren Wohnungen eine kleine Pantry-Küche. Es gibt auch einen kleinen Betriebssupermarkt, wo die eben das Notwendigste, cool, kaufen. Ja. Und und so ist das halt. Aber da ist eben eine Krankenstation. Wir hatten jetzt 2 Jahre Corona. Ne? Wir haben jeden Tag hunderte Tests gemacht. Das war der Wahnsinn im Quadrat. Wir mussten eine eigene Quarantänestation aufbauen, weil wenn ein positiver Fall war. Und also es war schon echt crazy ohne Ende.
Jetzt bin ich neugierig. Wie kann ich mir diese Ortschaft vorstellen? Also wo sind die überall untergekommen? Da hinten irgendwo oder überall verteilt?
Nein, weil diese Unterbringung ist schon auch ein Schlüssel, auch überhaupt gute Leute zu bekommen. Ne? Mhm. Also dass da wirklich schnelles WLAN, gute Duschen, alles ein bisschen komfortabler und so. Und haben schon relativ früh angefangen, also 1998, schon 24 Jahre her, auch selber Unterkünfte zu bauen. Und also die hier im Betrieb, also die heißen, also es gibt einmal das Camp Flair, es gibt das Camp Sonata und es gibt das Hotel 11. Mhm. So heißen diese drei, die sind aber fußläufig alle so wie so ein Dreieck verteilt und in der Mitte ist dieser Supermarkt und da gibt es auch dann so Sportplätze, Basketballplätze und Aufenthaltsräume und alles, was man sich vorstellen kann, ja.
So hat man es sich nicht vorgestellt.
Fahrradverleih.
Aber es war viel besser. Ja. Ja. So, okay, dann
kommen. Also das sind diese 5 Bereiche dann, ne?
Genau, du hast ja damals 1992 angefangen und jetzt ist dir nach 30 Jahren.
Ja, sind es. Oh Gott, ja, schrecklich, ja. Oh
Gott, wie furchtbar. Bei aller Betriebsblindheit aufgefallen, dass du immer noch sehr viel intern regelst und sozusagen balancieren musst zwischen den Abteilungen.
Genau, du hast
so da. So versuche ich es jetzt mal zu formulieren.
Ja.
Was würdest du sagen, hast du denn für Aufgaben, die du eigentlich gerne abgeben wollen würdest?
Also es ist so, wir haben ja diese fünf Abteilungen, über die wir eben gesprochen haben, wirklich mit, finde ich, sehr, sehr guten Personen besetzt momentan. Aber es bleibt natürlich nicht aus, dass es da unvorstellbar viele Absprachen zwischen diesen Abteilungen geben muss. Mhm. Also weil natürlich muss die Produktion wissen, ja, wie viel wollen wir denn nun anbauen und welche Sorte von der Vermarktung und die Logistik und das die Erntehelferrekrutierung und so weiter. Und da habe ich so nach und nach auch durch unsere vielen anderen Aufgaben, also Erlebnisdörfer und unsere ganzen Dinge, die wir so, mit denen wir uns oder ich mich auch persönlich auch wirklich auch viel beschäftige, dass ich das eigentlich bin. Derjenige, der sozusagen permanent diese Koordination zwischen diesen Abteilungen, und das fordert mich auch sehr, sehr stark, ne? Und manchmal ist es auch so, dass ich durch die vielen anderen Aufgaben im Betrieb vielleicht auch dem nicht genügend Zeit gebe, dieser Sache. Meine Schwester Ulrike, die eigentlich bei uns ja diese ganzen HR-Themen macht, also die Karls Academy, die ganze Rekrutierung auch von allen anderen Mitarbeitern, die also nicht Erdbeeren pflücken, sondern alle anderen, also das sind ja sehr, sehr viele mit ihrem Team, die, mit der teile ich mir fast so ein bisschen diesen Job, würde ich mal sagen, diesen Betriebsleitungsjob, weil die ist natürlich auch, so wie ich, quasi bei meinem Vater so auf dem Feld groß war, die kann das auch alles so wie ich. Ich natürlich ein bisschen vielleicht mehr produktionslastiger, aber so was so dieses so Logistik und Vermarktung angeht, da ist Ulrike eben auch in der Ernte stark involviert. Und dann spreche ich jetzt mal für uns beide, also für Ulrike und mich, dass wir so uns eigentlich wünschen würden, dass es eine Person gibt in Zukunft bei Karls, die diese Fäden aufnimmt von diesen fünf Abteilungen und eben geschickt zusammenbringt, um eben gemeinsam so ans Ziel dazu kommen.
Kannst du uns Beispiele nennen von so einem Arbeitsalltag?
Ja, natürlich. Also es ist ja zum Beispiel so, in den letzten 4 Wochen, da hatten wir öfter Situationen, das beobachte ich natürlich täglich, wo wir viel mehr geerntet haben, als wir an unseren Ständen verkauft haben. Das heißt also, diese anderen Vermarktungskanäle mussten überstrapaziert stark funktionieren, was aber finanziell wirklich nicht viel Sinn macht, ne? Also das ist mehr so eine Verwertung, damit die Felder schön sauber bleiben und so, Punkt. Und das sind denn so, ist so meine Aufgabe zu sagen, warte mal, was ziehe ich denn da jetzt eigentlich für einen Schluss draus? Ne? Also das darf doch so nicht sein. Ne?
Ja, ja.
Wir müssen also an der Pflanzplanung 23 arbeiten. Ne?
Ja.
Welche Sorten sollen da sein, in welcher Menge? Und so weiter. Und das ist dann zum Beispiel so, da mache ich mir dann viel Gedanken drüber, denn mit unserem Produktionschef Wolfgang Loll setze ich mich dann hin und dann sage ich, Mensch, wollen wir doch nochmal ein bisschen irgendwie, wie das zurechtdrücken, bisschen Flächenreduzierung oder einen anderen Sortenschwerpunkt setzen und Verfrühungsmaßnahmen, Verspätungsmaßnahmen. Dann bin ich auch stark davon getrieben, unsere das ist jetzt mal ein Beispiel
gewesen. Ja, genau.
Also Flächenplanung.
Aber da konnte man gut folgen. Ja.
Dann bin ich auch irgendwie so als ich nenne mich jetzt mal Betriebsleiter von dem Landwirtschaftsbetrieb. Auch dann fällt mir natürlich auf, dass wie jedem, dafür muss man jetzt auch kein Abitur haben, dass die Dieselpreise sehr stark gestiegen sind.
Ja.
Und dass wir, wenn wir jeden Abend 70 LKWs auf die Straße schicken, dass das nicht besonders lustig ist. Also wir fahren am Tag 35.000 Kilometer. Also gruselig ohne Ende. Und da finde ich es dann natürlich gut, zum Beispiel, das war dann so eine Initiative, auch die ich dann auch dann gerne mal so mit einbringe, dass ich sage, Mensch, es muss doch irgendwo eine Software geben, die Touren besser auszulasten, um die Fahrzeuge nicht mit Luft loszuschicken, sondern damit die dann auch wirklich effizient voll sind.
Mhm.
Es gibt dann so, und dann haben wir dann auch eine Software eingeführt, die sogar die Tourenplanung so organisiert, dass man zum Beispiel auf der Tour fast nie links abbiegt, sondern immer nur rechts abbiegt. Also, weil du sparst du nämlich eine Menge Zeit. Ne? Also, weil du, wenn du rechts abbiegst, dann bist du ja auf deiner Seite der Straße und sonst musst du ja immer die Straße überqueren und dann links abbiegen.
Ja.
Ne? Und das ist halt deutlich schwieriger. Ne? Und da gibt es so Logistik-Software-Produkte. Dann liegt mir der Verkaufsstand an sich wirklich sehr am Herzen. Ich bin so ein optisch getriebener Typ, ich mag das gern, wenn das alles irgendwie eine gewisse Ästhetik irgendwie hat in der Farbabstimmung am Stand und die Ware vielleicht noch ein bisschen besser dargeboten wird oder die Schilder aufgeräumter
sind. Also das Feintuning, ich versuche das mal gerade so ein bisschen zusammenzufassen, das Feintuning in den jeweiligen Abteilungen zu optimieren.
Ja, auch nicht nur, manchmal ist das auch das Grobtuning. Ne? Also ich meine, ich laufe auch über unser Erntehelfer-Camp und bemängel das, wenn in der Dusche schwarze Reste in der Ritze, hier so sparkige Flecken, also wenn die nicht richtig gereinigt ist, ne? Oder überhaupt Unordnung, wenn da irgendwie Müll irgendwie rumliegt und so, solche Sachen, ich muss darüber nicht nachdenken, ne? Ich gehe da so durch, sehe das und stell's ab, ne? Also das ist so, aber das sind so Dinge.
Was heißt abstellen? Du setzt dann irgendwo eine Nachricht hin und dann wird das
erledigt. Genau. Okay. Ich habe so hier ich bin so vollkommen so ein WhatsApp-Junkie.
Ja, genau.
Und verschicke, ich weiß nicht, wie viel unzählige WhatsAppen pro Tag mit Videos, Fotos, Sprachnachrichten, alles.
Ja, ich arbeite was auch man sehr, will. Sehr viel lieber am Handy, ne? Das kann man irgendwie überall rausholen und viel besser arbeiten, als statt, dass man immer sich...
Ich arbeite kann. Ja nur, ich meine, wir sitzen ja hier in meinem Büro, das ist dein Rechner, ich habe keinen. Also ich hatte auch noch nie einen. Ich habe keinen Computer und das ist wirklich im Grunde lächerlich für viele, aber ich habe keinen. Und ich habe mein kleines iPhone Mini und bin da total happy mit schreibe ich und mache und tue. Oder ich nehme die Leute halt gleich mit, ne? Wenn ich jetzt irgendwie so einen Bereich dann mir genauer angucke, dass wir dann gemeinsam gucken aber so insgesamt... Wenn man diese Aufgabe so beschreibt, was mir so im Betrieb schon wichtig ist und woran ich eben glaube, dass so Ordnung, Ästhetik, Aufgeräumtheit in jeder Form, dass das alles auch dann zu einem Erfolg führt. Also ein bisschen im Trecker, ich mag das nicht, wenn da irgendwie leere Getränkedosen drin rumliegen.
Mein Vater hasst das auch. Ja. Auch schon im Auto, aber besonders im Trecker.
Was schief abstellen, eine Palette schräg abstellen. Also ich meine, das ist wirklich wie ein kleiner Spleen, ne? Und trotzdem glaube ich, dass es kein schlechter Spleen ist, weil ich denke immer, dass dann, also wenn man so in einem aufgeräumten Umfeld sich bewegt, dann hat man auch irgendwie aufgeräumtere Gedanken, ich kann dann klarer denken, ich kann irgendwie auch bessere Ideen vielleicht entwickeln. Und also das wäre mir zum Beispiel wichtig, wenn das jemand diesen Job übernimmt, dass er da so auch so einen
Blick für
er oder sie, ne? Wir müssen da auch unbedingt nochmal so expliziter vielleicht ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu oft irgendwie vergessen habe zu gendern, diesen Job, über den wir reden.
Ja.
Ich könnte mir da auch sehr, sehr gut eine Frau vorstellen, weil eine Sache muss man auch noch sein bei diesem Job. Man muss auch sehr diplomatisch sein. Weil es ist natürlich unter diesen vielen, vielen Leuten, die da irgendwie diese Parteien, die da so drin rumwuseln und diese fünf Anführer dieser Abteilung und so weiter. Also sich da zu streiten, das geht schnell, wenn man will.
Ja.
Aber das führt ja auch zu nichts, ne? Also man muss schon immer wieder versuchen, die Leute auch zusammenzubringen und irgendwie da das Team irgendwie zu formen, ne? Damit es irgendwie auch, damit auch alle nicht so gestresst
sind. Das vielleicht auch mal auszubalancieren, oder? Es gibt ja auch mal eine Situation, das ist einfach irgendwie stressig. Dass man das dann einfach mal abfängt und dann nicht an die nächste Abteilung abgibt, die...
Nein, so, also ne? da das ist ein wirklich, also vielleicht, du hattest vorhin gefragt, was sind so typische Aufgaben, also so Frieden erhalten ist auch wirklich, so da sehe ich auch eine wichtige Aufgabe von mir drin.
Ja, ich hatte hier mir die Frage aufgeschrieben, vielleicht kann man mal drei Säulen definieren von diesen Aufgaben. Du hattest gerade eben schon ein bisschen versucht, eine ist jetzt Friedensstiften, fallen dir noch zwei weitere ein?
Also... Neugierde treibt natürlich Innovation. Ne? Also wir sind schon immer auch ein Betrieb gewesen und ich denke, dass es auch notwendig ist, dass wir ein Betrieb bleiben, der schnell erkennt, was gut ist. Neue Sorten ausprobieren, neue Anbauverfahren, Robotik vielleicht. Natürlich, das darf nicht also das ist auch eine Aufgabe, da die Spreu vom Weizen irgendwie zu trennen, um zu gucken, was ist der richtige Weg.
Was können wir Menschen immer noch besser als ein Roboter?
Ja, vieles, ne? Ja. Im Moment alles. Also leider muss ich sagen, also ich hätte nichts dagegen, wenn die Erdbeerroboter schon funktionieren würden. Aber also das ist so Innovation vorantreiben als zweite Säule. Und ich würde so ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu spießig oder langweilig klingt, ich sag's trotzdem, aber vielleicht ist dieses Ordnung halten auch eine wichtige dritte Säule.
Ja,
okay. Also weil das so, da steckt wirklich viel Gutes drin. Ne? Also in dieser, das spart auch Kosten, ne? Also an Reparaturen und wenn man, also oder wenn man, dann kommt nichts weg.
Es ist aber ist das standortgebunden hier zu Rövershagen, Rostock oder Ordnung halten? An allen Standorten, die ihr habt.
Ja, natürlich. Also, ja gut, das für diesen Job gilt es natürlich hier, ne? Also auf den Feldern, in den Lagerhallen, Kühlräume, Erntehelferunterkünfte und so weiter. Natürlich wollen wir in unseren anderen Erlebnisdörfern auch Ordnung halten, überall, ne? Möglichst in jedem kleinen Abstellraum.
Ja, okay, dann versuche ich nochmal diese Frage nochmal zu stellen. Wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag vorstellen? Gibt es da, ich glaube, das Problem ist, es gibt keine Routine, oder? Es ist immer alles ein bisschen anders.
Ist das Problem oder ist das das Gute daran? Also,
Das Problem, das jetzt zu beantworten.
Ach so, aber, okay. Es gibt keine Routine. Mhm. Sicherlich kann man sich je nach Typ bedingt, es gibt ja Menschen, die da sehr, sehr gut mit klarkommen, also Routinen zu haben. Ich habe das auch schon ein paar Mal ausprobiert für mich. Bei mir geht das gar nicht irgendwie. Also selbst ich denke immer.
Stillstand.
Nee, aber irgendwie, weil ich dann immer so meine Tagesform, die schwankt so stark. Also ja. Auch so meine, wie viel Lust ich zu Neuheiten oder eher so das mal die unangenehme oder dieses langweilige so nach hinten gerichtete. Also wenn man so lästige Aufgaben irgendwie, ne, da hat man dann auch nicht immer Bock drauf. Und also wenn ich jetzt sagen würde, ja, das mache ich immer Dienstag, das würde nicht funktionieren. Also bei mir. Mhm. Aber das könnte auch eine andere Person vielleicht auch anders organisieren. Was aber auf jeden Fall passiert ist, dass wir natürlich, wie alle Landwirtschaftsbetriebe, in hohem Maße auch vom Wetter abhängig sind. Mhm. Extrem. Hitze ist ein Problem, Regen ist ein Problem, Frost ist ein Problem. Also wir haben eigentlich mit jeder Wetterlage Probleme, wenn es gerade, je nachdem nach Kulturstand und so weiter.
Obwohl er ja auch unter der Folie anbaut teilweise.
Aber dennoch ist es so, dass wir auch da nicht ganz, also ich sag mal, unter der Folie haben wir zum Beispiel ein Sturmproblem. Ne?
Ja,
zweimal
klar.
Orkan, zweimal Folie weg. Ne?
Es ist also, ja auch immer noch kalt. Also.
Kalt ist auch noch und so. Also man, selbst wenn man einen Wochenplan hätte, er wird täglich eigentlich auf jeden Fall durchkreuzt, möglicherweise von Wetterereignissen oder von anderen Ereignissen, die plötzlich so übereingeschwappt kommen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, das sind so Kleinigkeiten, jetzt fällt mir das so wieder ein, was noch so kommt. Ich lese ja gerne unsere Kundenkritiken und also was so passiert und dann aber unter anderem auch meine.
Was machst du, wenn eine Kritik kommt?
Je nachdem, wie hart sie ist. Also wenn sie wirklich hart ist, dann versuche ich denjenigen anzurufen sofort. Das habe ich mir auch so. Ich habe ja, weil ich ja wie gesagt alles mit meinem Handy mache, kriege ich immer morgens diesen Bericht der Kundenkritiken und den haben wir jetzt inzwischen so eingerichtet, dass immer direkt unter der Kritik die Handynummer und die E-Mail-Adresse steht, sodass ich die Chance habe. Die ist aktiviert auch. Ich brauche die jetzt nicht mehr irgendwie zu kopieren und so, sondern die ist aktiviert, dass ich direkt draufklicken kann und dann habe ich den.
Die schrecken sich doch. Hi, hier ist Robert.
Ja, die freuen sich immer. Wir sagen immer, ja, hier ist Robert Dahl von Karls Erdbeerhof und ich habe gehört, irgendwie sie hatten so schlechte Erdbeeren, das tut mir total leid und so.
Wahnsinn.
Immer was, ein Irrer ruft hier an. Aber neulich hatten wir zum Beispiel so einen Vorfall, dass beschäftige ich mich dann schon sehr, ein sehr, sehr gut laufender Standort in Berlin. Mhm. Da hatte sich ein Anwohner beim Ordnungsamt beschwert, dass unser Fahrer immer nachts um 3 die Erdbeeren liefert, laut sein Autoradio laufen lässt und dann auch noch mit den Türen klappt und. Und das Ordnungsamt hat gesagt, also wenn wir das nicht abstellen, dann wird diese Standgenehmigung entzogen.
Ja.
Ui, das fände ich natürlich auch nicht so schön. Ne? Mhm. Also auch wenn wir 460 Standorte haben, jeder einzelne zählt. Und das sind dann auch so Dinge, wo ich schon dann sofort einen Brief auch formuliere und sage, wir tun uns total leid, dann mit unserem Logistikchef, ich sage, Andri, wir müssen sofort die Tour umstellen, dass der erst als letztes auf die Tour kommt, entgegen dieser Software, sondern dann als erst um 6 beliefert wird und dann ein nettes Antwortschreiben ans Ordnungsamt, dann an den Kunden vielleicht noch einen Erdbeergutschein, also so einmal so komplett das Ganze wieder versuchen zu kitten.
Mir ist auch noch was eingefallen. Wir hatten ja schon mal ein kleines Vorgespräch und da hattest du gesagt, die Person, die du suchst, die müsste auch gut mit den unterschiedlichsten Leuten und den unterschiedlichsten Situationen umgehen. Beispielsweise, ihr habt ja hier, ich weiß jetzt nicht, ob politischen Besuch, aber auf jeden Fall gibt ihr teilweise Führungen oder sind hier irgendwelche Pressebesuche. Ist das dann auch so ein Termin für die Person, die du suchst? Oder
also schon, ich meine, wir haben ja engen Kontakt natürlich, wenn wir ihn suchen oder auch ungewollt zu politischen Trägern, also ob das jetzt hier mal unser Landwirtschaftsminister ist oder so. Also auf dem Parkett müsste man sich schon auch irgendwie selbstbewusst bewegen können, ohne einfach mit Freundlichkeit. Ne? Also aber was mir eben auch wichtig ist, dass man trotz dieser relativ hohen Position da eine große Bescheidenheit einfach immer lebt und auch mit jedem Menschen, also mit jedem Erdbeerpflücker, die vielleicht so in der Hierarchiestufe vielleicht dann so in der untersten Hierarchiestufe sind und trotzdem aber jeden Menschen so respektvoll behandelt, wie jeden anderen, also keine Unterschiede da macht. Ne? Mhm. Wir haben auch mit vielen verschiedenen Nationalitäten zu tun und so weiter. Das ist mir eben wichtig, dass das auch wirklich spürbar so gelebt wird. Also und das geht am besten mit Freundlichkeit und mit Bescheidenheit und nicht mit Überheblichkeit und Unfreundlichkeit. Also ja. Das zum Beispiel, das mag ich auch gar nicht. Also,
ja, du hattest vorhin schon gesagt, man braucht kein Zeugnis mitbringen. Was sind denn dann Eigenschaften, Charakterzüge, wir haben jetzt schon ein bisschen was rausgehört, die dir besonders wichtig sind?
Ja.
Bei der Person.
Okay, also dann wiederhole ich nochmal, dass auf jeden Fall eine Freundlichkeit, eine Aufgeschlossenheit, eine Neugierde, also weil ohne Neugierde bleibt man natürlich dumm, also dann ist ja klar, ne? Und schon auch diese Leidenschaft, also Dingen auf den Grund zu gehen und sich zu interessieren und
das, was man so kennt, Teamplayer.
Ja, Teamplayer.
Verantwortungsbewusst.
Es ist schon eine sicherlich auch Eigenschaften, die.
Muss man Workaholic sein? Vom Stundenaufwand? Oder kann ich abends 18 Uhr den Stift beiseite legen?
Fangfrage. Muss ich mal nachdenken. Also Workaholic hat einen negativen Touch irgendwie. Also wenn
ja,
ich,
stimmt,
also
ich so wie würde, ich es formuliert habe, ja.
Ich würde so sagen, also ich bezeichne mich selber wirklich nicht als Workaholic. Mhm. Warum auch immer. Ich finde das einfach so kein cooles Wort. Klingt so ein bisschen so, wie gesagt, wie krankhaft irgendwie.
Ja, ja, stimmt.
Alkoholiker, Workaholiker, also wo ist der Unterschied? Aber es ist kein 9-to-5-Job, ne? Mhm. Also ich glaube, auch wenn man der größte Organisationsexperte der Welt ist, schafft man das nicht irgendwie, weil möglicherweise auch um 7 Uhr schon irgendwie mal jemand anruft, der ein echt großes Problem hat. Ne? Und es ist trotzdem, glaube ich, nicht notwendig, jetzt irgendwie 300 Stunden zu arbeiten, aber ob man es in 172 Stunden schafft, weiß ich nicht genau. Könnte sein, dass das nicht ganz reicht. Also irgendwie so, also man muss schon eine relative Bereitschaft bringen, für diese viele Verantwortung ein bisschen was zu tun. Wir haben ja hier mehrere solche Sparten von Karls, also zum Beispiel die Gastronomie, wenn ich das mal jetzt bei Karls, die ist ja auch sehr, sehr groß mit vielen Mitarbeitern und so. Und da gibt es hier einen Mitarbeiter, der hat zum Beispiel diesen Job inne, den wir für die Landwirtschaft noch nicht haben. Also ich zum Beispiel in der Gastronomie werde ich nicht wegen einer kaputten Friteuse oder fehlender, was weiß ich was, Ware oder so, sondern das macht ein anderer Robert, der heißt Robert Krohn. Und der, den nenne ich jetzt ganz explizit, weil der hat zum Beispiel 3 kleine Kinder und der hat so ein Talent, diese viele, viele Arbeit. Der ist für alle Karls-Standorte, alle Gastronomien, ich glaube, das sind insgesamt 74 Outlets, die der insgesamt zu betreuen hat. Also es ist wirklich
ich kann schwitzen, wenn ich das höre.
Ja, es ist echt ziemlich. Aber der hat so ein Talent, dass er nicht dauernd da ist. Mhm. Also der macht
trotzdem
auch
alles
frei, er hat seinen Urlaub und er ist, wenn er da ist, extrem fokussiert, hat sein Team toll so organisiert und er hat auch die wichtigen Infos, die kriegt er dann auch schon irgendwie und hat aber so sein System irgendwie geschaffen und dafür bewundere ich ihn eigentlich auch ein bisschen, also wie er das hingekriegt hat. Ne? Das, also es hängt auch dann, glaube ich, stark von der Person ab, wie sehr man das eben schafft. Es gibt
und was
auch,
man auch für ein Arbeitsumfeld braucht. So, weißt, wenn du sagst, jetzt, du brauchst genau. keine Routine, gibt es da vielleicht jemanden, der braucht eine und dann klappt es
ja, alles. Ja, ich nenne noch mal kurz ein anderes Beispiel, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Es gibt einen anderen von diesen Spartenchefs, das ist Jörg Vogt, der ist unser Erlebnischef bei Karls. Mhm. Ne? Also der ist sozusagen für alle Erlebnisdörfer, Fahrgeschäfte, Grünpflegeanlagen, Wartung von Spielplätzen und was weiß ich nicht, also auch ein riesiges Team. Der ist zum Beispiel, der liebt das hier zu sein einfach. Ne? Also der ist wirklich, der ist immer da und mit dem telefoniere ich auch ganz oft sonntags morgens und so weiter. Aber das ist für den ist das sein Ding einfach. Ne? Und so. Das, ich glaube, das kann man nicht jetzt so beantworten. Das muss ein bisschen hängt es von der Person ab, wie gut die das selber, die Person, sich organisiert.
Mhm. Die Person braucht kein Zeugnis, braucht sie landwirtschaftlichen Background?
Ja, ich denke schon. Mhm. Also da würde ich sagen, weil was mir wichtig ist, wenn jemand aufs Feld fährt.
Mhm.
Also klatsche hier auf den Tisch. Ne? Dann ist es ja so, ich bin Erdbeerbauer und habe wirklich von Zuckerrüben keine Ahnung und auch nicht von Wintergerste. Aber wenn ich an einem Zuckerrübenfeld vorbeifahre, dann sehe ich, wo da ein Problem
wem, wem's gut
ist. Ich
geht
sehe, wo
und
da
nicht.
Staunässe ist, wo ja. da irgendwie Wachstumsdepression ist oder ob die vital und mega genial wachsen oder ob ein Maisfeld in Brandenburg, wo ich gestern Abend vorbeigefahren bin, viel zu wenig Wasser gerade hat. Da brauche ich keinen, das fühle ich einfach. Ne? Mhm. Und so ein Fühlen muss derjenige mitbringen oder ja. diejenige. Also das heißt, und das geht wahrscheinlich nicht, wenn man irgendwie Steuerberater gelernt hat oder so. Mhm. Da muss schon irgendwie jemand irgendwo auf den Feldern so gewesen sein, in seiner beruflichen oder Landwirtschaft studiert haben, von mir aus auch. Also wie gesagt, es ist kein Muss, aber Schaden tut es auch nicht. Ne? Oder eben vielleicht sogar auf dem Landwirtschaftsbetrieb groß geworden. Ob da nun Erdbeeren angebaut worden sind oder Äpfel oder ein konventioneller Marktfruchtbetrieb, das ist egal. Sage ich so jetzt einfach. Mhm. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu den No-Gos. Was geht für dich gar nicht?
Ui.
Tattoos im Gesicht, Piercing. Würde mein Vater jetzt mit anfangen.
Ja, da gibt es hier immer eine heiße Diskussion im Betrieb, weil Ulrike, meine Schwester, wir hatten also bis vor einigen Jahren schon Probleme mit Tattoos im Gesicht und extrem
mhm.
Piercings. Ne, hatten mhm. wir also so, dass wir so, wenn wir sagen, Leute, wenn die im Verkauf arbeiten und so und das Gesicht tätowiert, fanden wir so ein bisschen. Und da haben wir aber wirklich einen Sinneswandel für uns gemacht. Und zwar, ich hatte auch ein einschneidendes Erlebnis. Vor 7 Jahren war das, glaube ich, da waren wir im Urlaub in den USA in einem Reebok Store, also Sneaker Store. Mhm. Und dann kam da ein Typ auf uns zu. Also meine Frau wollte ein paar Turnschuhe kaufen. Mhm. Und dann kam ein Typ auf uns zu. Das war wirklich, also mit riesigen breiten Schultern, einer Glatze und einem Spinnennetz im ganzen Gesicht tätowiert.
Jawohl. Und er war erstaunlicherweise richtig kompetent und richtig
mega.
Cool.
Er war ja. mega. Und er hat uns so abgeholt. Wir waren am Anfang so richtig so, nee, und wollen wir so am liebsten gar nicht reden.
Ja, ja.
Und jetzt, heute bin ich da also vollkommen geöffnet und mir ist das, ich finde das, ich also wirklich, ich weiß zum Beispiel, eine Mitarbeiterin hier, die, wir haben viele tätowierte Mitarbeiter, aber eine ist extrem.
Du hast
tätowiert.
Ja auch selber ein Tattoo, sehe
ich
gerade.
Ich habe selber ein Tattoo, insofern habe ich eine Erdbeere auf meinem Arm. Ich habe auch noch eine andere Erdbeere auf der anderen Schulter. Kann ich ja verraten. Insofern wäre es jetzt lustig, wenn ich dagegen Tattoos was habe. Nein, das ist kein No-Go.
Okay.
Das ist mir egal.
Vielleicht fällt dir ein No-Go
ja,
ein.
Ja, was ist denn No-Go? Also so, was für mich No-Go ist hier im Betrieb, weil wie gesagt, hier arbeiten Menschen aus, ich weiß im Moment wirklich nicht mehr wie vielen Nationen, aber sehr, sehr vielen.
Mhm.
Und also wenn da so irgendeine Person wäre, die auch nur im geringsten Vorbehalte hat oder Vorurteile ausländischen Kollegen gegenüber, da habe ich ein Riesenproblem mit. Und das dulde ich auch nicht. Also das möchte ich auch nicht, mit so einer Person möchte ich auch nicht zusammenarbeiten, weil das wäre ein Widerspruch zu Karls. Ne? Das sind so Dinge, was mir fällt da echt nicht zu
ein. Vielleicht ein Alter? Ist irgendwas zu jung oder zu alt? Du hast mal gesagt.
Das ist jetzt auch ein dünnes Eis. Ja, warte mal. Also ich bin ja 51.
Ja.
Ich sage immer, alt werden kann ich alleine, da brauche ich jetzt nicht Leute um mich rum, die genauso alt oder älter sind als ich eigentlich. Jetzt sage ich mal eigentlich, weil ideal wäre es natürlich so, wenn jemand jünger ist. Ne?
Mhm. Mit jung meinst du sowas wie 30?
30, alles zwischen 30 und 51. Ist ja jünger als ich zum Beispiel.
Ja.
Ne? Wenn jemand 42 ist, dann, ich meine, es gibt ja diese, das ist ja immer dieses lustige Paradoxum, dass man sagt irgendwie, der soll 30 sein, aber 12 Jahre Berufserfahrung und noch
ein Abschluss. Ja, genau, da wollte ich gleich nochmal drauf
klar, ne?
ansprechen, wie viel Berufserfahrung du erwartest.
Ja, ist alles keine einfachen Fragen, die man auch wirklich nicht pauschal beantworten kann, ne? Weil wir haben schon wirklich alles erlebt. Gestern Abend habe ich in einer Serie einen geilen Spruch, ich sammle Sprüche.
Ja, und ich auch.
Achso, echt?
In den Notizen, ja.
Müssen wir mal austauschen. Ja. Ich habe nämlich auch eine ganze Notiz mit Sprüchen. Und zwar, da wurde denn einer Rechtsanwältin, die vor 3 Tagen ihr Staatsexamen gemacht hat und ihre Zulassung zur Rechtsanwältin, die ist also dann in die Szene gekommen und sollte da einen Gefangenen verteidigen. Und dann hat der gesagt, das kann doch nicht gut sein, wenn Sie hier gerade, also vor 3 Tagen das Examen gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, Haie werden im Schwimmen geboren. Das fand ich gut. Also quasi so, ja, ne? Genau. Also sofort da. Ne? Ja, ja. Und Haie werden im Schwimmen geboren. Das, den kannte ich noch nicht. Und
also da, suchst du einen Hai? Nee? Also suchst du einen Hai?
Nee, es könnte ein Hai sein. Ne? Also warum soll es kein Hai sein, wenn jemand sagt, ich bin mit 28, das, was du da alles erzählt hast, das kann ich alles. Ne? Und wenn meine älteste Tochter ist 19, die heißt übrigens auch Maya, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Die ist auch schon, da staune ich manchmal, wie stark, also ich finde generell, dass heute jüngere Leute irgendwie weiter, also ich weiß nicht, ob mir das so vorkommt, aber ich staune immer total irgendwie, wie weit die so sind. Irgendwie.
Das finde ich schön, dass das jetzt Platz in meinem Jungen Landwirtin-Podcast hat, dass die neue Generation eine gute ist.
Ist eine starke, sieht so aus, ja.
Ich habe jetzt, also für mich ist das immer eine unangenehme Frage, weil ich das immer schlecht kann, aber wie sieht es denn gehaltsmäßig für diese Stelle aus? Kannst du dazu einen Rahmen sagen?
Also diejenige, die sich hier bewirbt, da werden wir natürlich dann sofort auch drüber sprechen. Mhm. Das würde ich aber hier ungern in diesem Podcast so kundtun, aber man verdient sehr gut. Mhm. Und hat auch sonst irgendwie was, so Dinge wie Auto natürlich und alles komfortabel und andere Dinge, die man so zum Arbeiten braucht auf jeden Fall, aber eben auch ein sehr, sehr gutes Gehalt. Das würde ich mal so stehen lassen einfach.
Okay. Ja. Jetzt fragt sich natürlich, was ist für dich ein gutes Gehalt oder für mich? Aber das wird ja dann die Person herausfinden.
Ja.
Jetzt einmal Hand aufs Herz, Robert.
Ich verrat's dir nach dem Podcast.
Ja, ich verrat's euch dann. Was ist die größte Herausforderung bei diesem Job?
Den Betrieb auf Kurs zu halten. Weil es wird in den nächsten Jahren eine Herausforderung sein, Sonderkulturen in Deutschland anzubauen. Weil ich glaube einfach, dass diese bei den 12 Euro, die jetzt kommen, da wird einfach wirklich nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mhm. Erdbeeren ist eine extrem handarbeitsintensive Frucht noch. Mhm. Plus die Vermarktung, die auch also sehr stark lohngetrieben ist. Löhne sind unser Hauptausgabenfeld. Und das so auf Kurs zu halten, dass man über die richtige Sortenauswahl, die große Früchte produzieren, über die richtigen Anbauverfahren und Vermarktungsmethoden und so weiter, das so hinbekommt, dass man am Ende trotzdem natürlich auch immer noch was verdient. Ne? Ja. Wir sind ja dazu da, Karls ist dazu da, Geld zu verdienen, um das Geld zu nehmen und irgendwie in andere Dinge wieder zu investieren, die oft auch mit dem Betrieb zu tun haben. Karls ist kein Betrieb, der in den ganzen 30 Jahren oder 29 Jahren seit 93 erste Ernte sozusagen den Betrieb ausgeräubert hat. Ne? Also wir haben nie hier große, ich habe da keine Privatentnahme, ich habe kein Ferienhaus, ich habe keine Yacht, ich habe nichts dergleichen. Mhm. Ich habe aber diesen Betrieb sozusagen aus sich heraus stark aufgebaut und das machen wir auch immer noch. Ne? Mhm. Das heißt aber auch, wir müssen was verdienen. Ja. Sonst kann man da nichts aufbauen, ne? Und was irgendwie verschönern, verbessern oder eine Stellagenanlage für 5 Millionen Euro bauen. Also das braucht man Geld. Und das die Hauptaufgabe und Challenge von der Person ist einfach wirklich diesen Kurs zu finden, dass es auch immer rentabel ist.
Okay. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich noch erzählen, wie kann sich denn die Person bewerben?
Ja, also ich hatte ja erzählt, dass Ulrike, meine Schwester, für die HR, also Human Resources, Rekrutierung, Schulung, Karls Academy verantwortlich ist. Und ich denke mal, bei diesem wirklich wichtigen Job wäre es das Richtige, die Bewerbung direkt an Ulrike zu schicken. Also ich sage jetzt mal die E-Mail-Adresse, aber die kannst du vielleicht auch noch irgendwo mit reinschreiben.
Genau, die verlinke ich in den Shownotes.
Ja, ja. Also u.dahl, also ulrike.dahl, dahl@karls.de, u.dahl@karls.de, also relativ einfach, würde ich sagen. Da kann man eine Bewerbung hinschicken. Was uns immer wichtig ist, ist ein Motivationsschreiben. Mhm. Also warum man glaubt, dass das der richtige Job für einen ist hier. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ich sage es jetzt einfach mal trotzdem. Wir finden Foto auch gut. Also ja. Wir kriegen natürlich inzwischen auch Bewerbungen ohne Foto, ist klar. Dann verschiebt man halt das sich kennenlernen halt so lange, bis man sich dann gegenüber sitzt. Mhm. Ist im Grunde Quatsch.
Man kommt nicht drum herum.
Man kommt am Ende nicht drum herum, wenn man nicht mit einer Kapuze über dem Gesicht ins Bewerbungsgespräch gehen will. Und dann ein Lebenslauf. Der Lebenslauf. So, den zu hinterfüttern mit Zeugnissen und Belegen und Studienabschlüssen und so weiter, nein. Mhm. Also Lebenslauf, Motivationsschreiben, das finde ich wichtig. Und wer den Mumm dazu hat.
Ja, genau.
Wir lieben Videos. Also wir lieben zum Beispiel ein 3 Minuten langes Video. Du kannst ja in die Shownotes auch nochmal die Handynummer von Ulrike mit reinschreiben. Mhm.
Die gibt, oh, die freut sich.
Kein Problem, meine Handynummer haben auch 30.000 Leute. Das hält sich komischerweise, klingelt es ja doch nicht so häufig.
Ja, stimmt, ne? Das sogar an, ne?
Und ja, und die gebe ich dir und dann finden wir irgendwie ein einfaches WhatsApp-Video oder so, wenn jemand...
Wo man sich einmal kurz vorstellt,
so sagt,
auch nochmal sagt...
Hallo, ich heiße Robert, ich könnte mir total gut hier den Job vorstellen, ich bin 31 Jahre alt und habe bis dato das und das gemacht, mhm, und glaube, ich wäre der Richtige, kann ich mal für ein Vorstellungsgespräch vorbeikommen.
Okay.
Kann man machen, fänden wir super. Wer sagt, oh, das ist mir irgendwie ganz komisch,
Selfie-Modus,
der soll dann
einfach geht schreiben, gar nicht.
Fertig,
okay, ne? Ja. Und bis wann kann man sich bewerben? Gibt es da schon irgendwie einen Bewerbungszeitraum? Bis wann muss man
so... Also, weil ich meine Kündigung ja noch nicht abgegeben habe. Und das auch nicht
plane.
Die
wird dann auch so eingerahmt daneben.
Genau, nein, Quatsch. Also ich bin sozusagen, ich bin hier, ich laufe nicht weg. Ich habe keine Pläne, irgendwie auszuwandern oder dergleichen. Also ich bin einfach da und würde auch natürlich diese Person intensiv einarbeiten. Bis die Person sagt, so, es reicht, jetzt ist es okay. Danach bin ich natürlich trotzdem einfach irgendwie hier, aber würde schon gerne, so wie ich das eben in der Gastronomie oder so beschrieben habe, da so eine Distanz zu kriegen, dass man nur noch vielleicht so strategisch alle paar Wochen mal ein Gespräch führt oder so.
Genau. An dieser Stelle nochmal ganz kurz zu erwähnen, für dich ist es auch wichtig, dass die Person nach Rövershagen zieht, richtig? Also, dass die hier vor Ort wohnt. Es geht jetzt nicht, so wie ich, schick im Winterhude und dann hier einmal die Woche
vorbeikommen. Nee, also so Homeoffice und auf Distanz und Remote und so weiter, das ist natürlich bei dem Job wirklich nicht möglich, weil dieses sich durch den Betrieb bewegen, Felder, Maschinen, Lager, Meetings und so weiter. Das ist einfach hier.
Ja.
Und es wäre wirklich Quatsch, also bei aller Modernität und so, die wir versuchen auch irgendwie hier so im Betrieb zu, aber da jetzt irgendwie jemandem vorzugaukeln, nee, ist kein Ding, wenn du in München wohnst und komm ab und zu mal vorbei und check die Erdbeerfelder. Das wird, glaube ich, nichts.
Okay, war mir nur noch mal wichtig, hier zu platzieren.
Wir helfen bei der Wohnungssuche.
Okay, Bewerbungszeitraum, haben wir da ein festes Datum oder wollen wir das nochmal in den Shownotes nachreichen?
Nee, also es gibt kein festes Datum. Okay. Also ich würde jetzt auch das nicht bis sonst wohin schieben wollen, aber so jetzt ist irgendwie, also wenn wir das dieses Jahr 2022 irgendwie hinbekämen, da
schon mal Leute kennenzulernen,
die geeignete Person vielleicht zu finden, also das wäre ja schon mega.
Ja, fände ich auch. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Dann sind wir, glaube ich, pünktlich bei genau einer Stunde gelandet.
Verrückt.
Was ist deine Vision für die Zukunft mit Karls?
Ja, die ist ja immer zweigeteilt, ne? Also ich sehe die natürlich immer Landwirtschaftsbetrieb und Erlebnisdorfbereich, ne? Ich habe für beide so eine Vision, ne? Also in der Landwirtschaft, das ja vielleicht unser wichtigeres Thema irgendwie ist, heute ist meine Vision, dass wir es schaffen, so modern zu bleiben, dass wir wirklich hier weiter Erdbeeren anbauen können. Mhm. Das ist wirklich mein ganz großer Plan, weil das wird keine Selbstverständlichkeit sein. Es wird viel Sonderkulturbetriebe werden in den nächsten Jahren abwandern, ins osteuropäische Ausland insbesondere. Und das aber auch nach Nordafrika, Marokko und so weiter. Das macht mich ein bisschen traurig so, weil das ja auch das Gegenteil denn von Regionalität ist, was denn dadurch irgendwie erreicht wird. Aber es wird leider passieren und ich glaube, aber es gibt auch Wege, das zu vermeiden, wenn man aber die richtigen Dinge macht. Und das hinzubekommen, das ist zum Beispiel so eine Challenge, ich würde gerne, dass wir das hinbekommen. Mhm. Dass wir hier wirklich auch in 20 und in 30 Jahren noch Erdbeeren anbauen.
Okay, weil diese Vision muss ja die Person mit dir teilen.
Das stimmt.
Ja, danke dir, dass du so ehrlich geantwortet hast. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht unterbrochen.
Nee, ach gar nicht. Ich wollte jetzt noch gar nicht noch schnell
auf den anderen Teil.
Ja, das ist mir, weil das liegt immer so am Herzen und wer ich weiß ja nicht, wer zuhört, kann ja da auch mal das wissen. Also wir wollen ja gerne in den nächsten, also bis 2034 vielleicht, ist so unser Flug zum Mars sozusagen, also so als Nordstern, dass wir eigentlich so viele Erlebnisdörfer in Deutschland haben wollen, dass jeder nur noch 90 Minuten in Deutschland maximal fahren muss, um zu einem Karls-Erlebnisdorf zu kommen.
Wahnsinn, ja.
Und das ist so eine Sache, an der arbeiten wir momentan ziemlich akribisch und so weiter und das treibt uns da so an, ne? Und das sind so diese beiden Dinge, also Erdbeeranbau erhalten und in die Zukunft führen und eben mit den Erlebnisdörfern so wachsen und dafür stehen wir morgens auf im Moment.
Ja, das ist schön und dafür soll auch in Zukunft dann diese Person aufstehen.
Ja.
Ich bedanke mich für deine sehr, sehr ehrlichen Antworten und bedanke mich für das Gespräch.
Danke, gleichfalls.
Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns echt über eure Bewerbung und ich freue mich persönlich total, dass dieser Podcast euch die Möglichkeit bietet, eine ganz besondere Stelle zu bekommen. Ich freue mich, wenn ich euch vermitteln kann und genau, wenn ihr irgendwann mal dort auf dem Karlserlebnishof auch morgens mit aufwacht und mit anpacken könnt und so gigantische Dinge dort ermöglicht. Ich widme diesen Podcast wie immer meiner Sina und der Person, die vielleicht diese Stelle übernehmen wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal.